Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Ohr am Netz, zu einer ganz besonderen Folge, Sidonie. 100 Folgen zusammen, Wahnsinn.
Yeah.
Richtig krass.
Irre, oder?
Ja, wie schnell
so
die Zeit
schnell
vergeht.
Das.
Ich meine, ja. Wir haben im Schnitt ja alle zwei Wochen eine Folge. Wenn man jetzt mal so ein bisschen über den Daumen rechnet, sind das ungefähr 4 Jahre und das kommt auch ziemlich genau hin. Die erste Folge mit uns beiden, ne, muss man sagen an der Stelle, wurde am 13. September 2022 veröffentlicht.
Mhm.
Und da war das ganz große Thema Ransomware-Angriffe. Haben wir da mit dem damaligen Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik ein Interview gehabt. Und naja, eigentlich hat uns dieses Thema in den letzten 4 Jahren ja auch immer wieder mal eingeholt, das Thema Ransomware. Das hat also auch mit dieser Folge leider nicht aufgehört. Aber also ein bisschen Pipi in den Augen habe ich jetzt schon, muss ich sagen. Ey, 100 ja. Folgen, das ist schon krass.
Ja, und unsere Redaktion hat uns ja so ein bisschen auch so ein paar Zahlen aufgeschrieben. Ja. Das ist schon beeindruckend, ne? Wir haben seitdem mehr als 5100 Minuten. Das sind über 85 Stunden Podcast zusammen aufgenommen. Das ist schon einiges. Wir haben ein schönes Rebranding hingelegt, uns nochmal einen kleinen Relaunch auch optisch verpasst. Ja, und auch inhaltlich ist natürlich in den 4 Jahren im Kontext Digitalisierung einiges passiert. Wir haben den KI-Boom von Anfang an mitverfolgt, ist ja seitdem auch ein Dauerbrenner-Thema bei uns. Wir haben endlich ein eigenes Digitalministerium, was wir hier ja auch immer wieder thematisiert haben, dass wir das gerne hätten, hatten auch schon Gespräche, zum Beispiel mit jetzt unserem Digitalminister Dr. Carsten Wildberger, Claudia Plattner hatten wir da, also auch wirklich hochkarätige Speaker, Christina Sinemus, aber auch außerhalb
also
der Politik.
Die Koryphäen, ne? Der Digitalthematik. Ne?
Hast du, wenn du mal so zurückdenkst, irgendwie so ein Highlight-Interview oder auch Highlight-Folge, die dir noch so, ja, irgendwie so im Gedächtnis geblieben ist?
Also es gibt immer die ein oder andere Folge, wo ich bin ja so ein Weichei, so ein emotionaler Mensch und ich weiß, wir hatten mal eine Folge zu digitalem Mobbing mit der Frau Cebili und das hat mich bis heute nicht losgelassen. Aber so als das, was ich sage, ja, was wir von Anfang an begleiten und was uns auch seit der ersten Folge mehr oder weniger begleitet, ist wirklich dieser KI-Boom beziehungsweise, ich sag mal, ChatGPT 3.5 oder was das war ganz am Anfang und was seitdem alles so passiert ist und auch wie sehr, ich sag mal, auch KI im Endeffekt ja auch angefangen hat, Teil der Arbeit für diesen Podcast zu sein, sei es als Recherchehilfe oder auch beim Formulieren des ein oder anderen Textes und eben halt inhaltlich so viel geboten hat. Und da bin ich echt gespannt auf die nächsten 100 Folgen in 4 Jahren. Da möchte ich wirklich mal sehen, wo die KI da angekommen ist.
Ja, absolut. Also das geht mir auch so. Ja, und ich finde auch, dieses Defense-Thema ist ja auch irgendwie, das begleitet uns ja auch immer wieder, ne? So dieses, dass man einfach, ja, das Thema hat, dass digitale Technologien natürlich nicht nur für gute Dinge eingesetzt werden, sondern auch für sowas wie Ransomware-Angriffe und man sich dann digital verteidigen muss. Und da kann man fast sagen, schließen wir heute so ein bisschen den Kreis, weil wir nämlich über Digitalisierung beim Thema Defense sozusagen sprechen wollen.
Genau, und das ist natürlich auch in Zeiten von KI und gerade von voranschreitender Drohnentechnologie und am besten noch KI-gesteuerter Drohnen, ich sag mal so aktuell wie nie, in einer Welt, in der Russland die Ukraine angegriffen hat, in der geopolitisch nicht so richtig klar ist, in welche Richtung es wo weitergeht und wer jetzt hier eigentlich noch Freund und Feind ist. Naja, und wir haben es auch mitgekriegt, während der 100 Folgen Podcast, die wir gemacht haben, hat sich ja auch unheimlich viel gedreht, sehr, sehr viel Budget wurde auf einmal für die Verteidigung locker gemacht und natürlich macht die Digitalisierung im Verteidigungssektor alles andere als Halt, also da ist man natürlich sehr, sehr weit vorne, um eben die Vorteile der Technologie zu nutzen, vor allem um sich, um seine Länder oder auch Europa zu verteidigen.
Ja, vielleicht da auch einfach nochmal ein paar Zahlen, um da mal die Dimensionen zu zeigen. Deutschland gibt aktuell rund 2,4% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus. Bis 2029 sollen es 3,5% sein. Und der Verteidigungsetat plus Sondervermögen für die Bundeswehr 2026 macht rund 108,2 Milliarden Euro aus. Und zugleich fließt natürlich auch immer mehr privates Kapital in Defense Tech. Also deutsche Defense Startups haben 2026 bislang rund 3,5 Milliarden US-Dollar Venture Capital eingesammelt. Das ist auf jeden Fall mehr schon als im gesamten Jahr 2025. Und daran sieht man natürlich auch, das Thema liegt sozusagen im Trend.
Ja, absolut. Und es ist Geld da. Das ist ja schon mal schön. Problem ist nur, dass nur weil Geld da ist, das alleine jetzt nicht unbedingt die Innovationsgeschwindigkeit erhöht. Da muss ganz, ganz viel zusammenkommen. Und ja, wir stellen also die zentralen Fragen in dieser Folge. Wie schnell werden neue Technologien entwickelt, getestet und skaliert? Wie souverän ist Europa technologisch, gerade im Defense-Sektor? Und wo muss bei autonomen Systemen der Mensch am Ende dann doch die Kontrolle behalten? In der sogenannten, habe ich bei den Vorbereitungen dieser Folge gelernt, Killchain. Fieses Wort, wird nachher noch ein bisschen besser erklärt.
Ja, genau. Und wie immer nähern wir uns dem Thema ja hier von verschiedenen Perspektiven. Wir sprechen mit jemandem aus der Defense-Tech-Wirtschaft. Dann natürlich haben wir jemanden von der Bundeswehr da und dann auch nochmal jemanden, der das Ganze ein bisschen aus wissenschaftlicher Perspektive einordnet. Aber jetzt kommen erstmal die News.
Richtig.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, Wettbewerbsfähigkeit, technologische Souveränität und Bürokratieabbau stehen im Mittelpunkt der anstehenden Kabinettsklausur der Bundesregierung. Der ECO fordert, dass hieraus dann aber jetzt auch endlich mal konkrete Verbesserungen für den Digitalstandort folgen müssen. ECO-Vorstandsvorsitzende Oliver Süme fordert vor allem bessere Bedingungen für Investitionen in digitale Infrastruktur. Genehmigungen müssten schneller, Netzanschlüsse planbarer und bürokratische Hürden abgebaut werden. Deutschland brauche zusätzliche Rechenzentrumskapazitäten, leistungsfähige Netze und ausreichend Cloud-Kapazitäten. Auch beim Thema künstliche Intelligenz sieht ECO großen Handlungsbedarf. Laut einer aktuellen Studie liegt das Wertschöpfungspotenzial durch KI und Automatisierung allein in der deutschen Industrie bei 96 Milliarden Euro. Damit dieses Potenzial genutzt werden kann, fordert der ECO klare Zuständigkeiten und eine praxistaugliche, bundesweit einheitliche Umsetzung des AI-Acts.
So, in der zweiten News heiße ich euch alle willkommen im Flickenteppich Europa. Wir haben es ja alle mitbekommen, Frankreich hat ein Gesetz sozusagen verabschiedet, in dem ein Social-Media-Verbot für Minderjährige durchgesetzt werden sollte. Jetzt hat aber der Verfassungsrat das geplante Social-Media-Verbot für Minderjährige überraschend gestoppt. In der Entscheidung vom 14. August erklärte das Gericht, dass das Vorhaben gegen die Verfassung und insbesondere gegen die Meinungsfreiheit verstößt. Präsident Emmanuel Macron will das Projekt allerdings nicht aufgeben. Seine Regierung soll das Gesetz überarbeiten. Neuer Anlauf könnte dann im Frühjahr 2027 kommen. Auch in Deutschland wird über strengere Regeln für Minderjährige in sozialen Netzwerken diskutiert. Bundesbildungsministerin Karin Prien will noch im Sommer Eckpunkte für eine nationale Regelung vorlegen, ausdrücklich als Übergangslösung bis zu einer europäischen Lösung. Na grandios. Der ECO warnt vor nationalen Alleingängen. Unterschiedliche Altersgrenzen und Vorgaben könnten den Flickenteppich in Europa weiter vergrößern. Stattdessen fordert der ECO, den bestehenden europäischen Digital Services Act einfach mal konsequent anzuwenden und den Schutz von Kindern und Jugendlichen gemeinsam auf EU-Ebene weiterzuentwickeln. Das ist mal eine tolle Idee.
Ja, und last but not least, das Thema digitale Souveränität ist ja ein großes Thema, was seit einiger Zeit auf europäischer Ebene immer wieder diskutiert wird. Und Europa will jetzt bei Cloud und KI unabhängiger werden. Dafür plant die EU neue Regeln und Milliardeninvestitionen in digitale Infrastruktur. Rund 10 Milliarden Euro fließen in den Aufbau von 7 KI-Fabriken. Zudem sollen Rechenzentrumskapazitäten und die europäische Halbleiterproduktion deutlich ausgebaut werden. Auch in der Praxis setzen immer mehr öffentliche Einrichtungen und Unternehmen auf europäische Alternativen. Das Europäische Parlament nutzt künftig die Suchmaschine Quant. Airbus verlagert zahlreiche Anwendungen von AWS zum französischen Anbieter Scaleway. Und in Deutschland gewinnt mit OpenDesk zudem eine Open-Source-Lösung für die Verwaltung an Bedeutung. Der ECO begrüßt grundsätzlich den Fokus auf die digitale Souveränität Europas. Aus Sicht des Verbands sollte Europa dabei allerdings vor allem auf Wahlfreiheit, offene Standards und einen wettbewerbsfähigen Markt setzen. Ziel ist es, Abhängigkeiten zu reduzieren und gleichzeitig den Zugang zu leistungsfähigen digitalen Technologien zu sichern. Und entscheidend ist dabei eben auch, die neuen Kapazitäten flexibel und bedarfsgerecht auszubauen, damit Investitionen langfristig Wirkung entfalten können.
So, und damit zum heutigen Thema der Digitalisierung in der Defense. Ja, klingt jetzt ein bisschen nach Football, aber wir meinen natürlich im Verteidigungssektor. Und kaum eine Technologie steht so sehr für den Wandel moderner Kriegsführung wie die Drohne. Der Krieg in der Ukraine zeigt, wie schnell unbemannte Systeme weiterentwickelt werden und welche Rolle dabei Software, künstliche Intelligenz und eben auch die enge Rückkopplung mit den Soldatinnen und Soldaten im aktuellen Einsatz eigentlich spielen.
Ja, Quantum Systems steht dabei beispielhaft für den Aufstieg einer neuen europäischen Defense-Tech-Industrie. 2015 als Startup gegründet, hat sich das Unternehmen innerhalb weniger Jahre zu einem der bedeutenden europäischen Anbieter für unbemannte Systeme und KI-gestützte Luftaufklärung entwickelt. Zuletzt sammelte Quantum Systems 1,2 Milliarden US-Dollar frisches Kapital ein und wurde mit rund 8 Milliarden US-Dollar bewertet.
Im Gespräch.
Matthias Lehner ist Vice President bei Quantum Systems und Geschäftsführer von Quantum Frontline Industries. In diesem deutsch-ukrainischen Joint Venture werden in der Ukraine entwickelte und im Einsatz erprobte Drohnen in Deutschland industriell produziert. Wir sind froh, dass er Zeit für uns hat hier fürs Ohr am Netz. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Matthias.
Ja, hallo.
Matthias, Quantum Systems ist innerhalb weniger Jahre vom Startup zu einem wichtigen europäischen Defense-Tech-Unternehmen gewachsen. Was hat diesen Aufstieg überhaupt möglich gemacht? War es wirklich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine?
Also ich würde sagen, das hat auf jeden Fall Einfluss genommen. Und das ist jetzt eine Untertreibung. Natürlich hat es einen riesen Impact gehabt. Aber Quantum Systems gibt es schon seit über 10 Jahren. Also die Firma wurde 2015 gegründet von einem ehemaligen Heeresfliegerpiloten, Florian Seibel. Und die Firma hat auch davor schon Drohnen produziert, entwickelt und auch verkauft. Zwar mit einem anderen Business Case, da ging es eher um Agriculture Optimization. Und der russische Angriffskrieg bzw. die Full-Scale Invasion hat dann schon nochmal insgesamt das ganze Thema Drohne vorangetrieben. Und Quantum Systems hatte auch ein Produkt mit der Vector, der marktverfügbar war. Und wir haben schnell in die Ukraine geliefert und dann auch uns entschieden, dass wir in die Ukraine weiter investieren und haben eine sehr stringente Lokalisierungsstrategie gefahren, sodass wir jetzt mittlerweile in der Ukraine über 600 Mitarbeiter haben und vor Ort auch Drohnen produzieren.
Also der Klassiker, ja, gute Vorbereitung trifft auf Gelegenheit und so wird dann aus, ich sag mal, einem kleinen Startup ganz schnell auch ein richtig großes und wie ich ja auch vorhin schon erwähnt habe, im Moment mit 8 Milliarden US-Dollar bewertetes Unternehmen. Wie hat denn der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Defense-Tech-Branche in Deutschland überhaupt verändert? Also wart ihr vorher so gefühlt allein auf weiter Flur, gerade was so, ich sag mal, Drohnentechnologie und Startups und Innovationen anging?
Also der russische Angriffskrieg und auch die Drohnenindustrie im Speziellen haben ja eine Zeitenwende mit sich gebracht und diese Industrie ist auch voll davon erfasst worden. Aber ehrlich gesagt ist die Entwicklung ja auch schon vorher absehbar gewesen. Der Impact von Drohnentechnologie im Kontext von Konflikten war ja vorab schon zum Beispiel im Konflikt Armenien-Aserbaidschan im Bergkarabach beobachtbar. Und ich glaube, Deutschland hat sich Ende der 10er Jahren keinen Gefallen getan mit einer Drohnendebatte. Da ging es ja damals um die Bewaffnung von Drohnen. Die haben nicht geholfen, um dieser Technologie einen Vortrieb zu geben. Das hat sich dann massiv geändert durch den Krieg in der Ukraine. Und wir sind halt mit der Technologie schon lange, und da reden wir ja nicht nur von einfachen Entwicklungen von kommerziellen Drohnen, sondern von Eigenentwicklung, die auch in dieser Drohnenbranche führend war. Und dann waren wir halt trotz aller Umstände in Deutschland bereit für diese Zeitenwende, die uns auch mit erfasst hat.
Mhm. Matthias, jetzt kommt ja neben dem Angriffskrieg auf die Ukraine noch ein anderer ganz wichtiger Faktor dazu, nämlich die, ich sag mal, relativ plötzliche, oder nennen wir es mal ruhig den KI-Boom. Das lief ja alles ungefähr parallel. Wie groß war denn der Impact von, ich sag mal, voranschreitender künstlicher Intelligenz auf euch als Startup, als Firma und auch auf die Defense-Tech-Branche im Allgemeinen?
Auch das hat natürlich einen riesen Einfluss gehabt. Auf die Frage, wie kann man das sinnvoll anwenden, auch in einem Kontext, wo man vielleicht KI-Lösungen anfangs gar nicht mitgedacht hat oder wo sich auch KI-Lösungen erst noch bewähren müssen. Weil Fakt ist auch, nicht jede KI-Anwendung, die wir im privaten Gebrauch beobachten können oder die sich aktuell immer mehr im kommerziellen Bereich durchsetzen, sind sofort auch anwendbar auf einem Gefechtsfeld zum Beispiel. Und wir sind bei diesen Entwicklungen natürlich mit dran, haben auch eine eigene Software, die Mosaic UXS, entwickelt und setzen die auch ein. Die hilft zum Beispiel bei dem Mission Planning so zu unterstützen, dass am Ende immer weniger Operator für die Drohnen gebraucht werden, damit wir das Verhältnis von Drohnen im Verhältnis zu den Operatoren, die die Drohnen steuern, immer weiter reduzieren. Am Ende muss das Zielbild sein, dass wir mit wenigen Operatoren viele Drohnen Schwärme steuern und da sind wir natürlich mit dabei in der Entwicklung.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr wart im richtigen Moment auch bereit irgendwie für die Zeitenwende. Ihr habt jetzt ja mit sozusagen dem deutsch-ukrainischen Produktionsmodell von Quantum Frontline Industries auch was völlig Neues geschaffen. Erklär noch mal ein bisschen, wie funktioniert das alles?
Ja, genau. Also wir sind nicht nur auf der technologischen Seite mit neuen Entwicklungen vorne mit dabei, sondern wir haben auch im Bereich der Industriekooperationen einen neuen Weg einschlagen können und sind mit unserem ukrainischen Partner Frontline Robotics in einem Joint Venture dabei, jetzt ukrainische Drohnen in Deutschland zu produzieren. Das ist dahingehend besonders, weil A, die Bundesregierung gesagt hat, anfangs mit der Unterstützung für die Ukraine, mit Lieferungen aus Deutschland in die Ukraine weiterzugehen und zwar die Industrien zu vernetzen. Und wir sind das erste Leuchtturmprojekt in diesem Kontext und haben auch eine Lizenz erhalten, die die Produktion von ukrainischen Drohnen in Deutschland erlaubt. Und das ist in der Ukraine deswegen so besonders, weil in der Ukraine aktuell noch ein Exportverbot von ukrainischer Drohnentechnologie vorherrscht, weil die Ukraine sich selbst erstmal sagt, wir müssen für unseren eigenen Bedarf die Produktion sicherstellen. Aber wir sind hier halt, und das ist auch die Idee von diesem Joint Venture, dabei eine Produktion in Deutschland hochzufahren, die dann im ersten Schritt für die Ukraine, aber dann eventuell auch für den nächsten Schritt für andere Kunden, hier gegebenenfalls die Bundeswehr, mit einsatzerprobter Technologie zu versorgen.
Einsatzerprobt, das ist ein sehr wichtiges Stichwort, weil ich meine, theoretisch und auch aus Science-Fiction-Filmen kennen wir ja alle, wie Drohnen irgendwie in Gefechtsfeldern funktionieren und man denkt sich auch schön sowas aus. Jetzt ist es bei euch ja so, ihr kriegt direktes Feedback von euren ukrainischen Soldatinnen und Soldaten aus dem Einsatz. Ich sag mal, wie oft war es so, dass ihr euch vor die Stirn geschlagen habt und gesagt, ach so ist es, ach dahin müssen wir, also gab es da ganz oft Erkenntnisse, an die ihr sonst nicht rangekommen wärt, wenn es nicht direkt aus, ich sag mal, aus den Gefechten gekommen wäre?
Ich glaube, der Erkenntnisgewinn, der ist zum Teil auch beidseitig, aber ja klar, es hilft natürlich, wenn wir merken, dass ein Problem jetzt so virulent auf dem Gefechtsfeld ist, dass wir gar nicht drum rumkommen, dort Lösungen zu finden. Und das haben wir bei Quantum Systems auch direkt erfahren, als wir Anfang 2022 unsere Systeme in die Ukraine geliefert haben. Die Vektordrohne, das ist eine Aufklärungsdrohne, die hat sich auch im Mai 2022 bei der Schlacht von Siversky-Donezk bewährt, hat dort das Artilleriefeuer der ukrainischen Streitkräfte auf Pontonbrücken, die die russischen Streitkräfte über den Fluss Siversky-Donezk legen wollten, so gelenkt, dass man halt zielgerichtet diese Brücken zerstören konnte. Ja. Und da hatten wir quasi die Feuertaufe, aber die nächste Reaktion der russischen Streitkräfte war, massiv auf elektronische Kampfführung zu setzen. Die wirkt bei Drohnen dahingehend, dass sie die Funkverbindung und auch den Data Link zwischen Drohne und dem Operator stört, sodass die Drohne nicht eingesetzt werden kann. Und dieses Problem, das haben wir sehr früh mitbekommen, dass es eines ist, was jetzt mittlerweile omnipräsent ist.
Ich meine, klar, das ist ja auch das Einfachste. Ne? Einfach die Kommunikation kappen und schon weiß die Drohne nicht mehr, was sie tun soll. Es sei denn, sie hat ihre Missionsziele on the edge, also quasi auf dem Gerät, oder?
Das ist es, genau. Und dieses Problem ist jetzt keins, was, glaube ich, komplett unbekannt war vorab in der Branche. Aber das war halt so dringlich, dass wir auch mit unserer Möglichkeit, da vor Ort schnell zu agieren, auch gehandelt haben. Und dann waren wir halt in der nächsten Iteration der Entwicklung wieder mit dabei und haben Redundanzsysteme eingesetzt, die dazu führen, dass man halt die Drohne weiter einsetzen kann. Und jetzt, es geht ja immer weiter, es ist ja wie ein Katzenausrennen. Und dort haben wir halt jetzt aktuell eher die Gefahr, dass andere Drohnen unsere Drohnen rammen oder runterholen, sodass wir da auch wieder gegenarbeiten müssen mit anderen Mechanismen, die zum Beispiel diese Drohnen, die meistens sich von oben auf diese Drohne, auf unsere Drohne rausstürzt, erkennt automatische und Ausweichmanöver einleitet. Und da ist auch KI ein Beispiel, wo man es nutzen kann im Bereich Object Identification Tracking und dann halt entsprechende Maßnahmen einzuleiten automatisch.
Die das dann autonom tun, weil wenn da erst noch ein Operator reagieren muss, ist es dann natürlich logischerweise wahrscheinlich zu spät. Also die Entwicklung geht immer weiter. Jetzt seid ihr die Profis, was Drohnen angeht. Jetzt hören wir immer wieder von Vorfällen an deutschen Flughäfen. Was braucht es denn in Deutschland oder was braucht Deutschland, um der wachsenden Gefahr durch feindliche oder nicht so richtig identifizierte Drohnenangriffe oder Drohnenvorfälle gewappnet zu sein? Also was glaubst du, was hier passieren muss vor Ort, damit wir nicht irgendwann, ich sag mal, von feindlichen Drohnen überrannt werden?
Also zum einen muss man erstmal feststellen, das ist ein vielschichtiges Problem. Das trifft zum einen den Bereich der Kompetenzverteilung. Wer ist zuständig? Wer kann wann wie agieren? Das ist eine Frage, das muss die Bundesregierung mit den Ländern und den entsprechenden Behörden abschließend klären. Aber da gibt es schon viel Bewegung. Das andere ist das Thema der technischen Möglichkeiten und auch der Anwendbarkeit. Es ist, glaube ich, relativ einleuchtend, dass man mit Drohnenabwehrlösungen, die man an der Front einsetzen kann, nicht unbedingt einen Flughafen schützen kann. Und hier gilt es, glaube ich, noch herauszufinden, was ist das effektivste Mittel und was ist das Mittel, was am ehesten in diesem Kontext auch eingesetzt werden kann. Und das ist übrigens aber auch eine Herausforderung, die sich der Ukraine immer wieder gegenüber sieht. Und auch sie haben da noch massive Herausforderungen. Also es gibt nicht nur eine einfache, gute Lösung, sondern man muss, glaube ich, jetzt schauen, wie man mit den richtigen Partnern dort gemeinsam zu einer Möglichkeit kommt, um dieser Gefahr Herr zu werden.
Aber auch im Bereich, in dem wir dann von den Erfahrungen in der Ukraine durchaus profitieren, gerade irgendwie durch euer Joint Venture, weil ihr die Informationen aus erster Hand bekommt. Jetzt haben wir in diesem Podcast immer wieder über technologische Souveränität für Europa geredet, also unabhängig zu sein von, ich sag mal, weltweiten anderen Playern. Wie wichtig ist es beim Thema unbemannte Systeme aus eurer Sicht?
Wir glauben schon, dass unbemannte Systeme erstmal generell immer mehr Akzeptanz und auch Relevanz gewinnen. Und diese Entwicklung ist, glaube ich, jetzt mittlerweile eine Binse. Mittlerweile redet ja jeder von Drohne. Ich habe damals angefangen hier in Berlin, auch mit unserem Slogan The Future's Unmanned, überhaupt erstmal Education zu betreiben. Was haben Drohnen überhaupt für einen Impact? Was kommt da auf uns zu? Und das war natürlich auch getrieben durch meine Erfahrungen aus der Ukraine. Ich bin da mittlerweile jetzt über 20 Mal vor Ort gewesen. Und jedes Mal, wenn ich da war, war es für mich wie so ein kleines Fenster in die Zukunft, weil die Entwicklung, die Sie gerade erleben, ist auch eine Entwicklung, die auf uns zukommt. Und das sehen wir jetzt aktuell sehr präsent durch den Vorfall in Leipzig. Und ich bin auch der Überzeugung, das wird nicht da aufhören. Also diese ganze Technologie, die sich jetzt immer weiter auch im Einsatz verbreitet, wird uns vor neuen Herausforderungen stellen. Und ich glaube, es ist hier besonders wichtig, auch mit Joint Ventures oder anderen artigen Kooperationen mit denen zu sprechen, die vor Ort auch Kenntnisse sammeln. Und da gibt es da ja nicht sehr viele. Also das ist eigentlich unser Appell. Redet mit den Unternehmen, die diese Erkenntnisse sammeln und vor allem mit den Unternehmen, die wirklich vor Ort sind. Und hier Quantum Systems mit 600 Mitarbeitern vor Ort hat da, glaube ich, schon einen Vorteil.
Okay, und dann ist es halt wichtig für die technologische Souveränität, diese Sachen eben dann auch, ich sag mal, lokal oder zumindest innerhalb Europas zu produzieren und nicht abhängig von USA oder Asien etc. zu sein.
Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und da können Joint Venture natürlich einen Beitrag leisten. Wir haben jetzt die Möglichkeit in Deutschland, auch bei der Produktion von Drohnen weniger abhängig von China zu werden, weil wir auch andere Zulieferer aktivieren können. Zulieferer, die in Deutschland schon Ewigkeiten spezialisiert waren auf bestimmte Komponenten, die aber selbst nicht auf die Idee kamen, mit der ukrainischen Drohnenindustrie in Kooperation zu treten, haben jetzt durch dieses Joint Venture und durch uns die Möglichkeiten, dort Anschluss zu finden. Und hier hat auch Quantum Systems, wie gesagt, seit über 10 Jahren produzieren wir Drohnen, auch ein Netzwerk an Suppliern, die wir aktivieren konnten, auch für das Thema. Auch das hat uns geholfen, um jetzt, und mittlerweile, ich produziere über 70 Drohnen bei den Joint Venture pro Tag. Und wir sind auch voll im Ziel, um unsere Lieferverpflichtung für dieses Jahr für die Ukraine zu erfüllen. Und wir reden hier von 10.000 Drohnen. Und das geht nur, weil wir halt die Erfahrung mitbringen. Und Deutschland hat auch die Möglichkeiten. Und ich glaube, hier muss man auch genau hingucken. Deutschland hat viele Möglichkeiten im Bereich der Produktion von Komponenten, die für die Drohnenindustrie relevant ist. Ja, wir haben eine Herausforderung, weil wir im Bereich der Consumer Electronics, wo viele Bestandteile der Drohnentechnologie herkommen, nach China ausgelagert wurden. Aber man kann dagegen steuern und so ein Joint Venture kann da helfen.
Super. Matthias, jetzt hast du gerade gesagt, the future is unmanned. Damit bist du früher losgelaufen und hast sozusagen für das Thema Drohnen erstmal für Aufmerksamkeit gesucht. Wenn wir jetzt mal in die Future schauen, so 5 Jahre nach vorne, was muss denn heute passieren, damit Europa bei Drohnen und KI und autonomen Systemen technologisch nicht den Anschluss verliert, beziehungsweise sich selber gut aufstellen kann? Was braucht ihr?
Also erstmal glaube ich, und das ist jetzt eher ein Bereich, der jetzt immer präsenter ist im Bereich der Verteidigung, ist es dringend notwendig, dass wir unsere Doktrinen anpassen, also die Idee, wie wir unsere Streitkräfte einsetzen wollen, und zwar dahingehend, dass man die Erkenntnisse aus der Ukraine mit einfließen lässt. Ja, und das kriege ich immer wieder entgegengehalten, die Bundeswehr oder NATO-Streitkräfte wollen nicht so kämpfen, wie die ukrainischen Streitkräfte gerade gezwungen sind zu kämpfen. Das heißt, gebunden in einen Stellungskampf. Sie wollen in einen beweglichen Kampf übergehen. Aber auch hier ist es dringend notwendig, die Doktrin so anzupassen, dass unbemannte Systeme, und da rede ich jetzt nicht nur von unbemannten Systemen in der Luft, sondern auch auf dem Boden oder im Wasser, dass man die einbindet und entsprechend auch schaut, dass man in der Beschaffung dem mehr stattgibt und das berücksichtigt. Das hilft uns nichts, wenn wir weitere Panzerverbände aufstellen, die A, erstmal nicht bemannt werden können, weil uns die Soldaten fehlen, und B, wahrscheinlich nur Hochwertziele sind für andere Drohnen, die sich darauf stürzen können. Und das ist zwingend notwendig, und da kommt wahrscheinlich auch für uns in Zukunft dann die Nachfrage außerhalb der Ukraine, die entsprechend die Industrie, die dahinter steht, dann auch weiterentwickelt. Und das hilft am Ende nicht abhängig zu sein von China oder den USA. Also diese Entwicklung, die wir aktuell in der Ukraine beobachten, zu transferieren in die Doktrinen der Streitkräfte in Europa, um entsprechend daraus generierend einen Bedarf zu kriegen, der dann diese Industrie auch weiter Auftrieb verhilft.
Matthias Lehner ist Vice President bei Quantum Systems und Geschäftsführer von Quantum Frontline Industries. Mit ihm habe ich gesprochen über Drohnen made in Germany in Koproduktion mit der Ukraine und der Zukunft, die unbemannt sein wird. Vielen, vielen Dank, Matthias, und toi, 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 weiter so.
Danke dir, danke für die Zeit.
Ja, das eine ist ja sozusagen die Entwicklung von Technologie, die ja durchaus auch mal schnell gehen kann. Entscheidend ist aber natürlich, ob diese Technologien dann auch in der Truppe ankommen. Genau dort treffen kurze Software- und Startup-Zyklen eben auf Anforderungen in der Praxis, auf Gegebenheit in der Beschaffung und auch auf Sicherheit und Skalierung. Allein 2025 haben nach Angaben des Cyber Innovation Hub mehr als 200 Startups Kontakt zum Hub aufgenommen. Und das Prinzip ist, die Innovation aus der Truppe, mit der Truppe und für die Truppe zu entwickeln. Auch die NATO will mit ihrem Rapid Adoption Action Plan neue Technologien schneller in militärische Fähigkeiten überführen.
Und es macht natürlich totalen Sinn. Und da sind natürlich die Erkenntnisse der Soldatinnen und Soldaten im Feld, wie es heißt, extrem wertvoll. Aber warum bleiben erfolgreiche Pilotprojekte trotzdem manchmal einfach Pilotprojekte? Und was muss sich ändern, damit Innovation A schneller skaliert und B dann auch schneller ankommt?
Ja, und darüber sprechen wir jetzt mit Sven Weizenegger.
Im Gespräch.
Die Zeitenwende ist nicht nur eine Frage neuer Waffen und höherer Verteidigungsausgaben. Es geht auch darum, wie schnell neue Technologien ihren Weg in die Truppe finden. Denn gerade bei Software, künstlicher Intelligenz oder Drohnen entwickeln sich Innovationen oft deutlich schneller als klassische Beschaffungsprozesse. An dieser Schnittstelle arbeitet der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Er bringt die Bundeswehr mit Startups und Technologieunternehmen zusammen, erprobt neue digitale Lösungen und soll dabei helfen, Innovationen schneller für die Truppe nutzbar zu machen. Seit 2020 wird der Cyber Innovation Hub von Sven Weizenegger geleitet. Herzlich willkommen, Herr Weizenegger, hier beim Ohr am Netz.
Vielen Dank für die Einladung. Und das war ein perfekter Pitch. Eigentlich können wir das jetzt beenden.
Kann ich die erste Frage fast schon weglassen? Ne? Ich stelle sie trotzdem. So ein bisschen habe ich ja schon gesagt, was der Cyber Innovation Hub ist, aber Sie können das bestimmt noch mal besser erklären, was Sie genau mit der Bundeswehr zu tun haben und ja, was Sie da genau eigentlich machen.
Mache ich sehr gerne tatsächlich, vielleicht nochmal mit eigenen Worten. Hm? Wenn ich einen Satz nehmen müsste, um zu erklären, was wir sind, dann sind wir das Bundeswehr-Startup. Das ist unser Claim. Mhm. Und es erklärt, glaube ich, sehr viel, denn das erklärt einerseits die Zugehörigkeit zu den Streitkräften, nämlich dieser Begriff Bundeswehr, impliziert das ja direkt. Und andererseits auch ein Stück weit, was ist unser Zugang, was ist unser Markt, mit dem wir uns beschäftigen? Wer sind unsere, in Anführungszeichen, Lieferanten? Wer sind unsere Partner, mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten? Und vor allem nicht aus Selbstzweck, sondern mit wem müssen die Streitkräfte zusammenarbeiten, damit man auf der Höhe der Zeit ist, damit man die besten und innovativsten Lösungen bekommt, damit unsere Soldatinnen und Soldaten letztendlich ihren wichtigen Auftrag erfüllen können. Und das sind Startups. Und so wurden wir auch gegründet 2017 tatsächlich als Bindeglied oder als Brücke, könnte man auch sagen, in die Startup-Welt, weil die Streitkräfte eigentlich so gesehen keinen wirklichen Kontaktpunkt hatten, um sich mit Startups auszutauschen, mit ihnen Projekte zu machen. Und daher kam das Anliegen 2017 tatsächlich durch die damalige Leitung, dass man so ein Instrument schafft, zwischen diesen beiden Welten zu vermitteln.
Mhm. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen erklären, wie das konkret aussieht. Wenn ich das richtig verstehe, entstehen Innovationen bei Ihnen ja jetzt nicht am Reißbrett, sondern eher so aus konkreten Problemen der Soldatinnen und Soldaten heraus. Können Sie mal ein bisschen erklären, wie dieser Prozess funktioniert in der Praxis?
Total gerne. Es gibt immer eine Problemstellung, die wir lösen wollen und müssen. Daher kommt es. Also das heißt, eine Soldatin, ein Soldat kann sich jederzeit sehr niedrigschwellig an den Hub wenden über die verschiedensten Kanäle. Das kann jetzt per LinkedIn sein, meistens ist es natürlich eine E-Mail. Man ruft bei uns an oder es sind persönliche Netzwerke, die entstehen. Da haben wir natürlich in den letzten Jahren ein Netzwerk sondergleichen geschaffen. Und man wendet sich an uns mit einer Problemstellung und wir gehen dann ins Gespräch, versuchen zu ermitteln, was ist denn wirklich der Kern des Problems? Ist es vielleicht gar kein Problem? Das kann auch manchmal sein, weil man feststellt, oh, das ist vielleicht eher ein Thema der regulären Beschaffung. Da gibt es vielleicht auch keinen innovativen Kern, das ist auch gar nicht schlimm. Denn Innovation bedeutet ja auch, Empathie zu entwickeln, weil irgendjemand hatte wirklich ein Problem für sich. Aber aus der Perspektive eines Innovators ist es vielleicht gar nicht so groß. Das heißt, man wendet sich an uns. Und das Besondere ist, wenn man sich an uns gewendet hat und wir gemeinsam entscheiden, dass wir ein Projekt machen, das ist schon mal das Erste. Wir entscheiden als Hub, ob wir das Projekt umsetzen oder nicht. Das heißt, man kann uns nicht beauftragen. Das ist gut. Wir als Innovationseinheit entscheiden selber, ob wir ein Projekt umsetzen wollen oder nicht. Die Hublerinnen und Hublerinnen sitzen jeden Freitag morgens zusammen und so ein bisschen wie bei Höhle der Löwen, dass man über die aktuellsten Projektideen spricht und auch entscheidet, ob man ein Projekt umsetzt oder nicht. Da gibt es quantitative und qualitative Maßstäbe, die wir an solchen Projekten umsetzen. Für mir war immer sehr wichtig am Anfang, als ich gekommen bin, ich möchte eine Vergleichbarkeit haben. Ich möchte nicht aus dem Bauch entscheiden, machen wir das jetzt oder machen wir es nicht, sondern da gibt es Dinge wie, inwieweit skaliert das, wie viel Nutzer adressiert ist.
Also ein Kriterienkatalog.
Es gibt einen Kriterienkatalog tatsächlich. Mhm. Dann gibt es auch eine Punktzahl am Ende des Tages für das jeweilige Projekt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese Vergleichbarkeit haben. Ja.
Mhm. Haben Sie mal so ein Beispiel für so Probleme, mit denen Soldatinnen und Soldaten bei Ihnen ankommen?
Gerne. Also wir hatten eine Problemstellung mit dem Erkunden von Minen in der Fläche. Und zuerst muss man verstehen, wie arbeitet denn die Truppe aktuell, um dieses Problem zu lösen, nämlich Minenfelder zu erkunden, zu detektieren. Und zwar, das klingt jetzt sehr hart, was ich sage, aber das ist auch die Realität unseres Alltages letztendlich, zwischen dem Soldaten, der Soldatin, die auf dem Minenfeld sind, und der Mine selbst liegen 90 Zentimeter. Also zwischen Leben und Tod entscheidet 90 Zentimeter, das ist die Minensuchnadel. Mhm. Die stechen wirklich rein und gucken, ob man da auf Metall stößt. Und dann wird das halt ausgegraben. Das kennt man vielleicht aus dem Film und Dokumentationen. Ne? Das ist eine sehr gefährliche Arbeit tatsächlich. Die kann wirklich, da riskieren wirklich Soldaten und Soldaten ihr Leben. Und da muss man auch wissen, und das war auch ein Learning dann von uns, auf so einer Fläche, die sieht da so aus, als ist nichts, ist de facto nicht so, denn man ist höchstwahrscheinlich unter Feindbeobachtung. Dann ist ja, man ist ja sehr exponiert in dem Fall tatsächlich. Ja? Mhm. Man hat ja wenig Bewegungsmöglichkeiten als Soldat dann, weil man sich ja konzentrieren muss, nämlich auf das, was gerade vor mir liegt, nämlich 90 Zentimeter unter mir. Und das war die Problemstellung, die wir lösen wollten und mussten, vor allem auch mussten, ja, um den Arbeitsalltag der Soldatinnen und Soldaten zu vereinfachen. Und da war der Lösungsansatz, wieso nehmen wir da nicht eine Drohne, die fliegt über das Minenfeld, und wieso nehmen wir nicht ein Stück Hardware und Software, die das erkennt, was unter dem Boden ist, in dem Fall ein Magnetometer, und können wir nicht eine Software gestalten und entwickeln lassen, ganz wichtig, das war jetzt keine Software, die man so kaufen kann beim Mediamarkt, sondern es war für uns angepasste Software, entwickelte Software, die die einzelnen Minen kartografiert. Und wieso ist das so wichtig? Weil wir ja eigentlich etwas erreichen wollen, nämlich anders. Der Feind möchte eigentlich, dass wir nicht nach vorne rücken können. Mhm. Mit unseren Panzern, mit unseren Soldaten und Soldaten. Und damit gewinnt er Zeit. Mhm. Kartografieren ist deswegen so wichtig, weil wir eine Trasse suchen, wo wir durchgehen mit unseren Fahrzeugen. Das heißt, das Entsperren der Minensperre selbst ist der zweite Schritt, also in Anführungszeichen zur Explosion bringen, ja, sondern man will erstmal durch, um seine Operation fortzusetzen, weil die in dem Fall ja gestoppt wird. Das ist ein Beispiel, wo wir ganz nah mit dem Nutzer zusammenarbeiten. Und der Nutzer ist in dem Fall der Soldat, die Soldatin. Und ist auch ein Stück weit, ist das größte Kriterium bei uns. Wir haben mal gemessen, welche Projekte funktionieren gut und welche funktionieren nicht gut. Die sehr gut funktionieren, sind die Projekte, wo der Nutzer immer eng mit eingebunden ist. Mhm. Und jedes Projekt, das wir haben, ist immer mit dem Nutzer. Der ist Teil der Lösung. Also ich sage immer ganz gerne so einen Satz, man muss das Problem so sehr hassen, dass man es liebt, das Problem zu lösen. Das passt jetzt, glaube ich, ganz gut zusammen. Ne? So als Gegenstück wäre das klassische KVP, was man so kennt, kontinuierliches Verbesserungsprogramm. Man verwechselt das gerne mit uns, das hat mit uns überhaupt nichts zu tun, denn bei KVP kommt jemand mit einer Problemstellung, gibt es dem, der das Problem in Anführungszeichen verursacht hat, und der soll es dann auch noch lösen. Also man kann sich vorstellen, dass die Motivation bei dem, der das in Anführungszeichen aufgedrückt bekommt hat, nicht so groß ist, es zu lösen, der erkennt das Problem gar nicht für sich selbst. Ne?
Ja,
und das ist so etwas, was wir kulturell forcieren in den Streitkräften. Ja? Mhm. Nicht über einzelne Projekte, sondern tatsächlich ist ein großer Schwerpunkt Kulturwandel. Mhm. Ich bin der festen Überzeugung, Kulturwandel erzeugt man nur dann, wenn man tatsächlich die Menschen, die wir in den Streitkräften haben, mitmachen lassen. Weil man muss es hautnah erleben, was es bedeutet, innovativ zu sein und letztendlich auch zu agieren. Weil was nicht funktioniert, ist, auf einer PowerPoint zu sagen, jetzt ist es das, ihr seid jetzt mal innovativ und tschakka.
Ja.
Sondern man muss wirklich das erlebbar machen, das fühlbar machen. Und das hilft, glaube ich, den gesamten Streitkräften, letztendlich innovativer zu denken und zu handeln.
Ja, spannend. Jetzt hat ja der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, dadurch ist ja auch so, es ist ja auch ein bisschen so eine Bühne geworden, sozusagen für neue Technologien in der Kriegsführung. Hat sich dadurch die Zusammenarbeit der Bundeswehr mit Technologie-Startups und der Industrie irgendwie verändert?
Die hat sich massiv verändert. Also ich merke das vor allem seit 2 Jahren nochmal vehementer, beziehungsweise seit dem Wegfall der Schuldenbremse, dann noch immenser. Was für ein Hype, meine ich jetzt im positiven Sinne, das soll gar nicht negativ konnotiert sein von mir, was da für Unternehmen kommen, weil viele spüren, wir müssen was machen. Mhm. Die Art und Weise, wie wir leben, wollen wir verteidigen. Wir müssen einen Beitrag dazu leisten, dies zu tun. Und Technologie ist ein wichtiger Hebel, dies zu ermöglichen. Hm. Und als Militär möchte man eine militärische Wirkung erzielen. Das ist in so einer Kette von Entscheidungen und Tätigkeiten immer die Wirkung. Und die Wirkung ist höchstwahrscheinlich ein Stück weit tödlich für den Feind. Mhm. Und Software kann und wird und tut es ja schon massiv dabei helfen, einerseits Informationen zu sammeln, zu bewerten, zu klassifizieren, zu priorisieren. Denn wir haben ja keinen Mangel mehr an Informationen, sondern wir haben inzwischen so viel Informationen auf dem Gefechtsfeld und außerhalb des Gefechtsfeldes, im sogenannten Informationsraum, dass es der Mensch kognitiv alleine gar nicht tun kann. Das ist de facto einfach so. Mhm. Wir müssen ihm also Möglichkeiten geben, die Entscheidungen, die er trifft, besser treffen zu können. Das ist das Erste. Man sagt dazu auch Informationsüberlegenheit. Ja. Denn eine verbesserte Lage der Information führt zu einer verbesserten Führungsüberlegenheit, weil wir wollen Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen idealerweise assistiert vielleicht auch. Wir haben ganz viele Projekte, Smart Lead zum Beispiel, wo wir verschiedenste Informationen zusammenführen und den Soldaten und Soldaten, die auf dem Gefechtsstand sind, Optionen geben, eine verbesserte Entscheidung zu treffen. Jetzt gar nicht so im Sinne von, die KI macht jetzt alles für dich und die KI entscheidet. Nein, gar nicht. Aber die KI kann die Menge an Daten viel besser verarbeiten, als der Mensch das kognitiv könnte. Mhm. Man darf auch nicht vergessen, das ist auch eine große Lehre aus der Ukraine, auch das klingt wieder hart. Wir sehen es in der Ukraine, da sterben auch Menschen. Und diese Menschen können gewisse Entscheidungen nicht mehr treffen. Es muss jemand anderes tun, der vielleicht nicht so erfahren und nicht so gut ausgebildet ist oder war, wie die andere Kraft, die vor Ort war. Und da kann KI helfen, damit den Qualitätsstandard gleichzuhalten und mit assistierten Systemen dabei zu helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Mhm. Das heißt, Transparenz über Entscheidungen oder die Herleitung, wieso welche Entscheidung empfohlen wird, ist ganz wichtig. Und dann komme ich zum dritten Punkt, ist letztendlich eine Wirkungsüberlegenheit zu erzielen gegenüber dem Feind. Und dann spielen noch so Aspekte mit hinein wie im Bereich der Logistik. Ja, auch das ist nochmal sehr wichtig für die Unterstützung, denn ohne Logistik wird es auch schwierig. Ja, also ich muss ja auch Nachschub sichern für, sei es jetzt im Bereich der Sanität, sei es jetzt im Bereich von Waffensystemen oder Munition in dem Fall. All das ist sehr komplex. Und was uns, glaube ich, sehr unterscheidet, und das ist ein Appell auch, was ich mitgeben kann, man darf nicht glauben, dass man zivile Innovation eins zu eins übersetzen kann in das Militär. Mhm. Wir agieren in einer sehr unterschiedlichen Umgebung. In den Umgebungen, in denen wir agieren, ist der Feind auch sehr nah. Mhm. Das bedeutet, er wird immer versuchen, uns zu stören. Der wird immer versuchen, unsere Videoverbindung zu kappen. Ja. Deswegen müssen wir in vielen Bereichen teilautonom oder sogar autonom agieren. Wir versuchen natürlich, so lange wie möglich den Menschen im Loop zu halten, aber es wird Bereiche geben. Und darum ist total wichtig, dass man KI im Kontext betrachtet. In welchem Kontext setze ich das jetzt gerade ein? Weil wenn ich jetzt über einer Siedlung bin, die dicht besiedelt ist, werde ich KI anders einsetzen müssen. Weniger autonom, sondern mehr Mensch in the Loop, der die Entscheidungen trifft, zum Beispiel über den Beschuss oder Nichtbeschuss, als wenn ich jetzt in einem Gebiet bin, was 50 mal 50 Kilometer und da ist niemand. Ja. Dann kann ich ganz anders agieren. Da hat General Vetter ja auch sehr deutlich gesagt in einem Pressegespräch. Und wir haben ja auch diese KI-Strategie jetzt für die militärische Nutzung ja verabschiedet. Das kann man ja öffentlich lesen, dass man KI kontextual betrachten muss. Ne? Also Frank Sauer von UWW und meine Wenigkeit reden ja seit Jahren auf den Bühnen immer darüber, wenn dieser Terminator-Szenario kommt. Wir sagen immer, das ist total Unsinn. Bitte denkt nicht in diesen 0-1-Szenarien, sondern man muss KI immer wirklich im richtigen Kontext betrachten. Und es soll ja uns helfen, dass wir eben idealerweise keine Menschenleben gefährden, sei es jetzt andere oder unsere eigenen Streitkräfte. Das möchte man ja nicht. Wenn das eine Maschine besser kann, dann sollte es auch eine Maschine tun.
Jetzt steht ja die Ukraine, sage ich mal, auch unter einem gewissen Druck, neue Technologien auch möglichst schnell an den Start zu bringen, weil der Krieg läuft ja normal, der Konflikt läuft ja. Kann die Bundeswehr da beim Innovationstempo konkret irgendwas von der Ukraine lernen, Ihrer Meinung nach?
Neben dem technologischen Aspekt gibt es einen Aspekt, der mir sehr wichtig ist, und das hat sehr viel mit Kulturwandel zu tun. Die Agilität und die Adaptionsfähigkeit von den ukrainischen Streitkräften, eben auf eine Situation, die neu ist, sofort reagieren zu können. Jetzt kommt das große Aber. Ja, wir können es. Mental kriegen wir das hin. Und wir zeigen auch hier und da, sei es jetzt das Cyber-National der Bundeswehr, sei es das Innovationszentrum in Erding, sei es die Cyberagentur, die vielen WTDen, die wir haben, also die wehrtechnischen Dienststellen, können. Ja, die Frage ist, in welchem politischen und juristischen Rahmen bewegen wir uns als Streitkräfte in Deutschland? De facto, Auch das klingt wieder hart, aber das ist die Realität. Die Ukraine befindet sich im Krieg. Formal juristisch und auch tagtäglich tun sie das, leider Gottes. Sie müssen sich wehren. Das tun sie auch gut. Deutschland befindet sich zum Glück formal juristisch nicht im Krieg, sondern im Frieden. Und dann kommt ja etwas hinzu, 30 Jahre Friedensdividende. Das heißt, Streitkräfte wurden konditioniert und auch all die nachgeordneten Bereiche formal juristisch sauber zu agieren. So, und das ist so etwas, was man aufbrechen muss. Darum ist Kulturwandel so wichtig. Darum plädiere ich auch dafür, dass wir gewisse Regelungen verändern müssen. Wir tun das hier und da. Wir haben das Beschaffungsbeschleunigungsgesetz verabschiedet, was uns viele Freiheiten einräumt. Nichtsdestotrotz kann man immer schneller sein. Wir sind ja in der Lage, mit dem Hub innerhalb von 6 Monaten die erste Version eines Projektes auf den Hof zu stellen, dass man Feedback geben kann. Wir haben vergaberechtliche Aspekte, das ist in der Ukraine anders. Wir müssen uns ja daran halten. Ich sage nicht, dass man sie jetzt komplett abschaffen soll. Nichtsdestotrotz muss man die Rahmenbedingungen in dieser, ich nutze den Begriff Hybrid jetzt mal, obwohl ich den Begriff Hybrid nicht mag, weil Hybrid konnotiert auch immer ein bisschen was Positives, ne? Hybrides Arbeiten, hybrides Büro. Nichtsdestotrotz müssen wir, glaube ich, in so einer hybriden Situation Rahmenbedingungen für innovative Akteure der Streitkräfte verändern. Denn wir können, wir beweisen es ja tagtäglich, es gibt auch sehr viele innovative Akteure aus Deutschland in der Ukraine, die eine gute Wirkung und eine wichtige Wirkung entfalten.
Jetzt haben Sie ja vorhin anhand dieses Beispiels der Minenaufklärung richtigerweise gesagt, also bei Ihnen geht es ja nun nicht selten auch tatsächlich einfach um Leben und Tod. Das heißt, wenn man jetzt neue Technologien einführt, sollte möglichst wenig schief gehen. Wie schaffen Sie es denn, eben solche neuen Technologien oder Innovationen möglichst früh tatsächlich auch unter realistischen Bedingungen dann mit Soldatinnen und Soldaten zu erproben?
Das ist die Kernessenz und die DNA des Hubs und vieler anderer. Streitkräften, immer mit den Streitkräften zusammen. Natürlich dann am besten auf Truppenübungsplätzen, im Ausland vielleicht auf Übungen. Das tun wir auch, um direkt Feedback einzusammeln. Und manchmal reicht ein Satz, der von einem Soldaten die Roadmap eines Herstellers vielleicht auch komplett verändert, was gut ist. Sonst läuft er vielleicht auch in die falsche Richtung. Wir haben jetzt ein Projekt, ganz frisch ja, kommuniziert, Seetaube, mit dem Unternehmen Stark. Das ist ja Neoprime, relativ groß. Sehr erfolgreich, hat mit unserem Projekt gemacht, ja, im Bereich ELOKA mit der Marine und dem CIR, sehr erfolgreiches Projekt aktuell. Tatsächlich frühzeitig erproben, im Rahmen eines Tests ist es so, okay, dass etwas nicht funktioniert, dafür testen wir. Schlimmer wäre es ja, wenn wir allen Herstellern glauben, das dann kaufen, versuchen einzuführen und währenddessen stellen wir fest, funktioniert alles nicht oder vieles nicht, das wollen wir nicht. Sehr früh erproben, sehr schnell testen, wir haben auch KPIs, die wir zu erfüllen haben als Hub, auch das ist relativ selten im öffentlichen Sektor. Innerhalb von 6 Monaten habe ich gesagt, sogenanntes Minimal Viable Product hinstellen, innerhalb von 12 Monaten ein Projekt beenden, einen Abschlussbericht schreiben. Okay. Da hört auch unsere Aufgabe auf. Oder hört er auf. Jetzt haben wir ein neues Mandat durch das Parlament bekommen, dafür bin ich sehr dankbar. Alle kennen vielleicht Tal des Todes, nämlich was passiert nach diesem Prototypen? Der Soldat möchte es. Aber es dauert x Jahre, bis es eingeführt wird. Da schlagen wir jetzt die Brücke mit der sogenannten initialen Skalierung zur Weiterqualifizierung. Anderes Feedback, weil die vielleicht nochmal andere Aspekte betrachten können, die ein anderer Verband nicht betrachten kann. Und in der Tiefe, dass ich gewisse Integrationsleistungen leiste, indem ich zum Beispiel Minesweeper mit der Minendetektion, dass ich das in ein Battle-Management-System integriere, zum Beispiel in CITES, eine der Grundvoraussetzungen bei uns, ja. Aber ich muss nicht alles von Anfang an machen. Auch das ist eine wichtige Botschaft. Ich muss im Rahmen eines Tests nicht die Goldrandlösung bauen. Denn wir gucken ja immer auf den operativen Mehrwert. Was ist der operative Mehrwert? Und viele Faktoren, die eher Hygienefaktoren sind, die kann ich nachziehen. Weil wenn ich jetzt 100% der Hygienefaktoren umgesetzt habe, aber es hat keinen operativen Mehrwert, was habe ich denn davon? Also mein liebstes Beispiel ist Transkription von Sprache. Ich kann jetzt im Rahmen eines Tests, die der Hub macht, die Transkription in der Cloud machen oder ich mache es on-premise. Dann kaufe ich mir einen gehärteten Server etc. etc. Habe ich Hygienefaktor 100%. Stelle dann fest, die Transkription ist totaler Mist, weil das Large-Language-Modell oder das Modell, was sich dahinter befindet, überhaupt nicht leistungsfähig ist. Kann passieren, ne? Auch so ein Ding haben wir schon erlebt. Dann mache ich doch lieber Folgendes. Ich teste erstmal in der Cloud, gucke, ist die Kernfunktionalität gegeben und dann, wenn ich tatsächlich in die reguläre Beschaffung gehe, in die Skalierung, in die große, dann kann ich eine Marktmacht ausnutzen. Die haben wir als Streitkräfte, weil wir würden dann ja viele Lizenzen kaufen und dann kann sich jeder darauf bewerben. Ganz normal. Ne? Und das ist mir ganz wichtig, dass man am Anfang nicht übertreibt mit den Anforderungen, denn viele unserer Projekte funktionieren natürlich nicht, was auch total okay ist. Das sind aber alles für uns Erkenntnisgewinne. Auch das ist ein Kulturbeitrag, zu sagen, liebe Streitkräfte, Nicht funktionieren heißt Erkenntnisgewinn. Ja. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Wir können daraus Lehren für uns ziehen, für andere Projekte.
Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben eine sehr differenzierte Projektauswahl mit einem Kriterienkatalog. Sie testen sehr ausführlich, nehmen den Nutzer relativ früh mit. Warum schaffen es denn dann erfolgreiche Pilotprojekte trotzdem nicht immer in die breite Nutzung der Bundeswehr?
Einerseits hatte ich das Tal des Todes angesprochen. Das heißt, ich kann jetzt nur von Startups sprechen. Es fehlt manchmal der Atem, das Geld letztendlich, diese x Jahre zu überleben. Deswegen haben wir eben diese initiale Skalierung jetzt geschaffen. Das war mir ein wichtiges Anliegen. Hm. Das werden wir bestimmt in anderen Bereichen auch so machen. Manchmal überholt die Realität auch die Technologie. Auch das erleben wir manchmal. Manchmal ist das Problem gar kein Problem mehr, weil wir es andersweitig gelöst haben. Ja. Und manchmal erleben wir auch, und das hat was mit Erwartungshaltung zu tun, nicht jedes Startup löst vielleicht ein Problem. Das muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Ne? Relativ viele Anfragen auf LinkedIn, wo meine erste Reaktion dann ist, welches Problem löst ihr denn? Mhm. Ne? Also bei uns ist so, Problem sucht Lösung, nicht Lösung sucht Problem. Wir haben selten den Fall, dass wir eine Lösung haben und dann das Problem suchen, wo wir dann sagen, wow, irgendwie hat das was. Das klingt total wild oder interessant. Könnte ein Game Changer sein. Mhm. Wir haben ein Projekt Autobugs. Das kennt man vielleicht auch aus den Medien. Das sind Kakerlaken, die mit Mikroimpulsen gesteuert werden. Da haben sie das angesehen. Nach,
ja, schon
klingt nach James Bond so ein bisschen oder Mr. Q eher. Da dachten wir, boah, ob das was, finden wir da überhaupt jemanden? Ja, hat sich jemand nach 5 Minuten gefunden. Also wir haben telefoniert und der erste, zweite Nutzer hat gesagt, das finde ich total spannend. Okay. Wir haben Use Case. Use Case war in dem Fall im Bereich der Aufklärung. Toter Winkel, beziehungsweise hinter das Gebäude gucken, war eines Feindes.
Ja.
Dann eine Drohne hinschicken, die fliegt, ist zu offensichtlich, weil die kann man relativ gut detektieren, weil sie halt strahlt. Ja, also man erkennt das bildlich oder auch im Rahmen von Akustiksensoren wird das man erkennen. Eine Kakerlake, die imitiert jetzt, wird schwierig. Ne? Und da kann man eine Payload draufpacken auf den Rücken, ne? Eine Kamera zum Beispiel oder andere Sensorik. Das haben wir jetzt erprobt, ganz erfolgreich. Viele Erkenntnisse für uns gezogen, das machen wir jetzt noch weiter, um weiter zu lernen für uns. Das ist so ein Top-Down-Ansatz. Das machen wir aber selten tatsächlich. Das muss dann uns schon sehr beeindrucken, wo wir sagen, das kann das sein. Das hatte auf der Münchner Sicherheitskonferenz vorgestellt, vor 2, 3 Jahren. Und dann habe ich ganz viele WhatsApp-Nachrichten bekommen, ob ich das jetzt ernst meine damit. Ja, meine ich.
Ja.
Aber wichtig ist auch hier immer ein Nutzer mit drin, ne, der wirklich Feedback geben kann. Weil ich kann nicht entscheiden an meinem Schreibtisch, ist das jetzt für die Streitkräfte so überheblich, will ich, kann das nicht sein. Die sehr engagierten Soldaten und Soldaten können das wesentlich besser, weil das ist ihr Alltag. Sie müssen damit umgehen können, nicht ich.
Sie haben schon das Stichwort Kulturwandel angesprochen, haben auch schon mal kurz ein bisschen so politische Rahmenbedingungen angesprochen. Was müsste sich denn konkret ändern, damit neue digitale Technologien künftig einfach schneller in der Truppe ankommen?
Die Forderung Nummer 1 wäre für mich tatsächlich, dass wir so eine Art Fast-Track-Mechanismus implementieren. Dass wenn etwas erfolgreich erprobt wurde durch uns, und erfolgreich erprobt heißt ja nicht nur wir entscheiden, ob es erfolgreich war, sondern der Nutzer, der sogenannte Bedarfsträger, in dem Fall das Zentrum Digitalisierung der Bundeswehr, sich verantwortlich zeichnet, aber auch der Bedarfsdecker, zum Beispiel das BAYNBW. Wir haben im Rahmen der internen Skalierung, haben wir das, wir haben ein sogenanntes Governance Board, wo jedes erfolgreiche Projekt von uns einfließt und wir sagen, das finden wir gut, seht ihr einen Anlass, das irgendwann zu beschaffen? Und wenn es heißt, ja, wir sehen das, aber wir können es gerade nicht, weil wir gerade andere Prioritäten haben, dann kommen wir als Hub und überbrücken das. Und dieser Fast-Track-Mechanismus muss wesentlich besser, schneller und mit mehr Mitteln hinterlegt werden, weil das ist die Brücke letztendlich, damit wir eine Anfangsbefähigung der Streitkräfte hinbekommen. Denn bis 29, so ist ja so die Zielmarke, die man im Kopf hat oft, aufgrund der politischen Diskussion, die es so gibt, müssen wir diesen Mechanismus jetzt schaffen. Wir können jetzt nicht warten 7 Jahre lang, bis eine Software da ist. Das kann man Startups auch nicht erklären. Das kann ich auch aus der Startup-Perspektive verstehen. Wir haben eine Lösung. Manchmal haben sie ja auch nicht, auch okay. Auch das kann passieren, wenn nicht alles funktioniert, was man uns verspricht. Technologie alleine ist es ja nicht. Man muss letztendlich militärische Fähigkeiten ableiten und daraus militärische Fähigkeiten machen. Denn Technologien haben wir ganz viel in Europa und auf dem Markt. Wir haben auch Talent. Aber daraus Fähigkeiten zu machen, ist ja neben dem Technologieaspekt, also ich muss auch gucken, wir sagen dazu, Capability Gaps würde man sagen. Wie trainiere ich die Leute? Was für Aspekte ergeben sich in den Doktrinen und Techniken und Taktiken, die Streitkräfte haben. Denn Technologie verändert ja auch die Art und Weise, wie wir kämpfen. Denn wir kommen ja aus einer Welt, muss man selbstkritisch sein, wo wir als Streitkräfte definiert haben, wie Technologie sein muss. Die Zeiten sind ja vorbei.
Ja.
inzwischen helfen uns Technologien, Kämpfe vielleicht auch anders zu führen. Stichpunkt wäre hier Robotik. Stichpunkt wäre, was wir in der Ukraine sehen, die Killzone, diese 20, 30 Kilometer, wo in Zukunft höchstwahrscheinlich Maschinen miteinander kämpfen werden. Ja. Und solche Aspekte fließen damit rein letztendlich. Mhm.
Letzte Frage, Herr Weizenegger. Wenn Sie mal so 5 bis 10 Jahre in die Zukunft gucken, gibt es so Trends im Verteidigungssektor, wo Sie sagen, das ist die Hot Topics sozusagen, wenn es so um digitale Ausrüstung oder generell Digitalisierung im Defense-Bereich geht?
Ich tue mich mit Trends immer schwer, weil ich jetzt gelernt habe durch Large Language Modelle. Also wenn Sie mich vor 5 Jahren oder 10 Jahren gefragt hätten.
Es geht alles viel schneller, ne?
Es geht wesentlich schneller und da wird es Dinge geben, die wir so gar nicht auf dem Radar haben. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass wir definitiv einen höheren Grad an KI-basierten Anwendungen sehen werden. Mhm. Nicht, weil wir KI toll finden, sondern weil KI hilft, Ressourcen zu sparen, insbesondere menschliche Ressourcen, die andere Dinge tun können. Wir werden definitiv wesentlich mehr autonome Systeme sehen. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, führen wir irgendwann eine Materialschlacht? Das sieht ja so aus hier und da. Ich bin ein großer Freund der Abstandsfähigkeit zu wahren. Ich glaube, wir werden hoffentlich keine Kriege führen wie in der Ukraine, wo man sich an der Frontlinie trifft, salopp gesagt, sondern wir werden und müssen anders, präziser kämpfen werden und müssen. Das sind so Trends. Ich glaube, wenn man das mal auf Technologien sich anschaut, dann alles im Bereich Quantum Sensing wird definitiv oder kann ein Thema werden. Mhm. Aber da jetzt eine Prognose zu treffen, wäre überheblich letztendlich. Mhm. Aber was ich viel wichtiger finde als Technik, ist der kulturelle Aspekt. Egal, was da kommen mag an Technologien, dass eine Organisation bereit und fähig ist, das im positiven Sinne zu absorbieren und in die Abläufe und Prozesse zu integrieren.
Ja, vielen Dank. Der Cyber Innovation Hub arbeitet an der Schnittstelle von Startups und Tech-Unternehmen und der Bundeswehr und sucht ganz problemorientiert und vor allem nutzerorientiert technologische Lösungen für ganz konkrete Probleme von Soldatinnen und Soldaten. Herzlichen Dank, Sven Weizenegger, für diese Einblicke, wie Sie arbeiten.
Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Jetzt haben wir über Technologie gesprochen, über Innovation und um die Umsetzung. Jetzt geht's um Grenzen und um die geht es immer, wenn man über autonome Systeme spricht. Denn nicht alles, was technisch möglich ist, ist automatisch militärisch sinnvoll oder am Ende verantwortbar.
Im Gespräch.
Die Zeitenwende ist nicht nur eine Frage von Verteidigungsausgaben und neuer Ausrüstung. Sie ist auch eine digitale Zeitenwende. Künstliche Intelligenz kann große Datenmengen auswerten. Drohnen liefern nahezu in Echtzeit Informationen von zum Beispiel Gefechtsfeldern und automatisierte Systeme übernehmen immer mehr Aufgaben. Um diese Entwicklung aus wissenschaftlicher Perspektive mal einzuordnen, darf ich an dieser Stelle mit Dr. Frank Sauer sprechen. Er forscht an der Universität der Bundeswehr München zum Verhältnis von Technologie und Sicherheit, insbesondere zur militärischen Nutzung von künstlicher Intelligenz, Robotik und autonomen Funktionen. Als Forschungsleiter des Metis-Instituts für Strategie und Vorausschau arbeitet er an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und politischer Praxis. Und er hat ein bisschen Zeit für unser Ohr am Netz und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Schönen guten Tag, Herr Sauer.
Ja, hi, danke für die Einladung.
Voll gerne. Das Metis-Institut, erzählen Sie mal ein bisschen, das verbindet jetzt wissenschaftliche Forschung mit der Beratung des Verteidigungsministeriums zum Beispiel. Womit beschäftigen Sie sich denn dort ganz konkret, wenn es jetzt um Digitalisierung und um, wenn was mal moderne Kriegsführung geht?
Also wir sind mal gegründet worden, das ist tatsächlich jetzt schon eine Weile her, als es noch gar keine nationale Sicherheitsstrategie gab. Sowas schreiben wir ja seit kurzem erst in der Bundesrepublik Deutschland, sondern da gab es sogenannte Weißbücher. Diese Dokumente haben auch so ein bisschen so den Rahmen abgesteckt der deutschen Sicherheitspolitik. Und 2016 stand da schon drin, wir sind nicht so gut in der strategischen Vorausschau. Mhm. Und da haben wir an der Uni gesagt, okay, wir machen bestimmte Themen auch mit einem dezidierten Zukunftsblickwinkel. Ja, Vorausschau heißt, man guckt so ungefähr bis zu 5 Jahre in die Zukunft und man versucht nichts vorherzusagen, sondern Möglichkeitsräume aufzuspannen und zu sagen, was könnte passieren, was ist eine denkbare Zukunft, vielleicht, was ist auch eine Zukunft, die wir vermeiden wollen und was ist eine gute Zukunft, in die wir wollen und wenn wir dann zurückschauen, was müssen wir machen, dass wir in der guten Zukunft landen.
Wenn wir mal bei dieser Zukunfts- und Möglichkeitenfrage bleiben, wie sehr machen Ihnen denn die potenziell aktuell möglichen Zukünfte Angst und wie sehr geben die Ihnen ein gutes Gefühl, jetzt mal so ganz persönlich, Herr Sauer?
Wir sind in einer Situation in Europa insgesamt, wo vieles von dem, was wir für selbstverständlich und gesetzt gehalten haben, in Fluss geraten ist. Das heißt, der Zukunftsraum ist größer geworden. Es sind mehr Dinge möglich. Und deswegen sind wir jetzt im besonderen Maße herausgefordert, im Grunde Zukunft nicht abzuwarten und zu hoffen, dass das schon gut weiterhin für uns geht, sondern Zukunft zu gestalten. Ja, und deswegen sind wir tatsächlich, glaube ich, da an einem ganz interessanten Arbeitsfeld unterwegs, bei Metis. Und um die erste Frage zu beantworten, eines dieser Themen, was ich auch schwerpunktmäßig beackere, ist eben alles, was mit neuen Technologien im militärischen Sektor zu tun hat. Vieles davon hat was zu tun mit Software-Defined Defense, künstliche Intelligenz, solchen Funktionen wie Sensordatenfusion, Objekterkennung und so weiter. Kommen wir vielleicht später noch drauf. Eine Sache, die ich mir jetzt auch vermehrt angeguckt habe, in letzter Zeit habe ich eine Studie geschrieben, ist auch das allermeiste, was wir machen, ist öffentlich, also einfach Metis, Uni BW, da findet man das alles. Da habe ich eine Studie gemacht zu humanoider Robotik,
okay, was
ja auch quasi die Verkörperung von künstlicher Intelligenz ist und auch natürlich möglicherweise ziemlich bald ziemlich interessante militärische Implikationen hat. Und ja, diese Sachen gucken wir uns an, schauen so ein bisschen in die Zukunft. Was ist möglich? Was ist denkbar? Was halten wir für plausibel? Was sollten wir tun? Und wir machen da dann eine Beratungsleistung für die Strategieentwicklung im Verteidigungsministerium.
Wie sehr geht denn oft dieses, was ist möglich, was ist denkbar und was sollten wir tun, auseinander? Weil es gibt ja immer wieder die Gespräche, sollte man autonome Systeme einsetzen, wenn es zum Beispiel da nachher um Menschenleben geht, etc.
Ja, also jetzt haben Sie schon gleich sozusagen die Schlüsselfrage gestellt. Das ist eine Sache, die mache ich jetzt fast 20 Jahre lang. Im Grunde habe ich mich damit beschäftigt, bevor es cool war. Also ich wurde dann immer so aus allen möglichen Räumen rausgelacht, so nach dem Motto, Frank, hör mal auf Terminator zu gucken. Aber ja, es war eben schon in den Nullerjahren eigentlich klar, dass nach diesen ferngesteuerten, unbemannten Waffensystemen es welche geben wird, die bestimmte Aufgaben, die vorher Menschen in der Fernsteuerung übernommen haben, dass sie die eben selber machen werden. Ja, und vielleicht auch nur so einfache Dinge. Man fliegt von einem GPS-Wegpunkt zum nächsten. Ja, und wenn man dann da ist, meldet man sich und sagt, hallo Bediener, ich bin dann da, soll ich jetzt hier was tun? Ja, bis hin eben zu dem, jetzt kommen wir an den springenden Punkt, ne, Menschenleben und möglicherweise Waffeneinsatz, militärische Gewalt wird ausgeübt, Dinge gehen kaputt, Menschenleben stehen auf dem Spiel, Menschen kommen ums Leben unter Umständen. Zivilisten werden vielleicht irgendwie auch in Mitleidenschaft gezogen oder nicht. Bis hin eben zu dem, man spricht vom Ende der Killchain. Ja, also von Ziele auswählen und bekämpfen mit militärischer Gewalt. Auch das kann man eben delegieren an die Maschine.
Ja, klar. Ja.
Und das ist eine
schwierige
Sache, die, wie gesagt,
ne? Das ist
ja, also das war mein Habilitationsthema, ne? Und da habe ich sozusagen aus einer rechtswissenschaftlichen, aus einer ethischen und aus einer sicherheitspolitischen Perspektive drauf geguckt. Und das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich hoffe, dass wir das sozusagen hier gut auseinandergenommen kriegen, sodass klar wird, dass es auch Lösungen gibt. Ja.
Ja.
Was ich auch vorweg schicken kann, ist, ich habe viel Zeit bei den Vereinten Nationen verbracht in Genf, wo es ein Gremium gibt, was dezidiert sich nur damit beschäftigt. Und das ist vielleicht so ein Zahn, den man den einen oder anderen immer noch ziehen muss. Also darauf warten, dass die Vereinten Nationen sich da auf irgendwas einigen und sagen, so wie jetzt bei biologischen oder chemischen Waffen oder so. Wir regulieren das jetzt für alle verbindlich und dann halten sich auch die allermeisten, die meiste Zeit daran und so. Wir wissen natürlich, Rüstungskontrolle ist nie hundertprozentig wasserdicht. Das wird hier nicht kommen. Ja, also da habe ich sehr viel Zeit abgesessen in diesen Räumen da in den Vereinten Nationen und das so aus einer akademischen Perspektive begleitet und auch versucht, ein bisschen beizutragen, dass wir da was geschafft bekommen als Staatengemeinschaft. Aber das ist in der aktuellen geopolitischen Situation, wir wissen ja alle, was los ist auf dem Planeten,
ja, zeichnet
sich das überhaupt nicht ab. Das heißt, wir müssen hier als Europäerinnen und als Europäer uns dieser Technologie widmen. Wir können das nicht aussitzen und hoffen, dass das irgendwann uns vorbeizieht, sondern wir müssen uns da voll reinlehnen und sagen, okay, wir müssen es jetzt selber machen und wir müssen es gut machen, wir müssen es richtig machen, so wie wir das für richtig halten, sodass es völkerrechtskonform ist und ethisch einwandfrei und so.
Da kommen wir ja so ein bisschen in den, ich sag mal, Erklärungsbereich, gerade für so Laien von automatisiert und autonom. Also automatisiert würde jetzt zum Beispiel eine Drohne von GPS.1 zu GPS.2 fliegen. Autonom wäre es, wenn ich der Drohne sage, verteidige mein Land und tue dafür, was nötig ist und die Drohne dann alles das macht, was dafür nötig ist. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen sehr plakativ, aber ist das ungefähr die richtige Richtung? Und wie autonom sollten Ihrer Meinung nach irgendwann die Systeme sein? Also ist am Ende der Killchain auch in Zukunft immer noch der Mensch, auch wenn natürlich, ich sag mal, die Maschine, die KI, Daten viel schneller und besser verarbeiten kann, als es menschliche Augen und Gehirne je könnten.
Achtung, schlimmstmöglichste Expertenantwort. Wie autonom sollten die Maschinen sein? Es kommt drauf an. Ja, also es kommt drauf an. Und ich erkläre gleich, warum es drauf ankommt. Aber erstmal diese Unterscheidung automatisch autonom. Man kann das so machen, wie sie das gemacht haben. Das ist plausibel. Man sollte sich damit nicht zu sehr aufhalten. Mir ist fast wurscht, wie sie es nennen. Entscheidend ist, worum es geht. So. Und worum es geht, ist eben, Achtung, ich sage es nochmal, ich weiß, dass das für deutsche Ohren so ein bisschen sperrig klingt. Worum es geht, das ist dieses Komplettieren der sogenannten Killchain. Die Killchain ist eine Abfolge von Entscheidungen oder Operationen, die immer vollführt wird, wenn sie irgendwie militärische Gewalt ausüben. Das kann übrigens auch sein, dass sie eine Rakete abschießen wollen, die auf sie zugeflogen kommt. Also das kann auch rein defensiv sein. Mhm. Ja, und der Ablauf ist dann trotzdem immer der gleiche. Nämlich, im Englischen sagt man Find, Fix, Track, Select, Engage, Assess. Also ich muss Ziele finden, ich muss sie von Nicht-Zielen unterscheiden und vor allem muss ich legitime Ziele sozusagen erkennen. Ja, da gibt ja Dinge, auf die ich nicht schießen darf, zum Beispiel zivile Einrichtungen, Zivilpersonen. Wenn die sich bewegen, muss ich sie verfolgen, dann muss ich sie ausweilen für die Bekämpfung, dann muss ich sie bekämpfen und danach muss ich gucken, was passiert ist. Das ist immer gleich. Und Technologien aus diesem Feld der künstlichen Intelligenz beschleunigen diesen Ablauf. Sensordaten werden fusioniert zu einem Lagebild zusammengebaut, dann werden mir Ziellisten präsentiert von der Maschine. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ja, dieses Ziel will ich bekämpfen. Dann sagt die Maschine, mit welchem Wirkmittel? Ich habe 3 zur Auswahl. Dann nehme ich das und dann wird das alles in Gang gesetzt. Und das geht halt viel, viel schneller als noch vor wenigen Jahren, muss man sagen. Also die Entwicklung ist rasant. Und ganz zum Schluss steht eben dieser Punkt, wo man sagt, wenn dann wirklich eine Waffe irgendwo in einem Ziel einschlägt, wie soll sich der Mensch dazu verhalten? Und da hat man, jetzt komme ich zu dem konstruktiven Teil, da hat man gute Lösungen gefunden. Die haben sich so auch lobenswerterweise beim Bundesverteidigungsministerium auch in den Leitlinien niedergeschlagen inzwischen. Und man spricht eben von im Fach von Meaningful Human Control. Das heißt, man setzt diese Maschine-Mensch-Interaktion so auf, dass die Maschinen die Dinge tun, die sie gut können. Riesige Datenmengen verarbeiten und so. Und die Menschen Dinge tun, die wir gut können. Urteilskraft, Recht auslegen und so. Und vor allem Verantwortung übernehmen. Und wenn man das richtig gemacht hat, dann hat man Voraussehbarkeit ab dem Punkt, wo der Mensch der Maschine was übergibt und sagt, das machst du jetzt alleine. Und das kann auch das Bekämpfen eines Ziels sein. Muss der genau wissen oder eine sehr stabile Erwartungshaltung haben, was passieren wird. Das kann man nur durch technologische Reife, durch Training und so weiter erreichen. Dann muss er administrieren können. Er muss zum Beispiel Bekämpfungsvorgänge abbrechen können. Und wenn ich das habe, habe ich Zurechenbarkeit, dann muss der Mensch die Verantwortung übernehmen. Und jetzt kommt letzter Punkt, der schreckliche Teil, mit dem es kommt drauf an. Das ist halt nicht überall gleich. Also wenn Sie eine Fregatte sind und Sie sind auf hoher See und fahren da und drumherum ist nichts, ja, da sind 2 Möwen, das war's.
Ja.
Und jetzt kommen und
dann
plötzlich
kommt da so ein Raketchen.
Genau, da kommen 8 Raketen, ja, die kommen mit Mach 9 auf Sie zugeflogen. Dann legen Sie den Schalter um und dieses Schiff verteidigt sich. Da machen Sie gar nichts mehr. Da gehen
Aber
Sie
den
Kaffee
Schalter
trinken.
Lege ich noch um oder ist der automatisch umgelegt?
Theoretisch können Sie das auch so einstellen, dass das gibt es auch schon. Und übrigens gibt es das alles schon länger, ja, als wir drüber reden. Aber Sie können das auch einstellen, dass das Schiff da gar nicht mehr fragt und sagt, oh, ja, okay, das sind Seezielflugkörper, die mit Mach 9 angeflogen kommen. Ich fange schon mal an und schieße dagegen, ja. Und das ist auch okay. Also ich glaube, da würde niemand was dagegen haben, oder? Okay, ja, also da sagen wir jetzt nicht, diese Menschen auf dem Schiff müssen aber alle sterben, weil wir haben so ein bisschen moralisch
Bedenken. Weil Kollateralschaden potenziell 2 Möwen, ist klar.
Genau. So, wenn Sie jetzt aber Infanterist sind im urbanen Gefecht mit Ihrem Zug und Sie wollen ein Gebäude stürmen und Sie haben so einen kleinen Quadcopter und den werfen Sie da rein und der fliegt da rum, dann können Sie den natürlich so einstellen, dass der auf alles fliegt, was 37 Grad warm ist, grob Körpertemperatur und explodiert. Das ist aber blöd, dann sprengen Sie quasi mich in die Luft. Ich komme mit dem Charlie-Zug nämlich gerade von der anderen Seite ins Gebäude rein. So, also ab dem Punkt, wo es unübersichtlicher wird, wo vielleicht Zivilpersonen geschädigt werden können, wo eigene Kräfte und so weiter, ja, wo da muss ich dann wieder die Zügel, nenne ich mal, bei diesem autonomen Waffensystem viel näher rannehmen und sagen, Moment, jetzt muss der Mensch wieder mehr entscheiden. Und das ist das, was man verstehen muss. Diese Meaningful Human Control ist kontextabhängig.
Okay.
Und das muss man rausfinden. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Wir können uns da drum nicht drücken.
Wir müssen es definieren, bevor es gemacht wird, ohne dass wir mitgedacht haben oder mitgeredet haben. Okay.
Wir müssen Lösungen dafür finden, ja.
Total nachvollziehbar. Aber jetzt bleiben wir noch mal bei Ihrem schönen Beispiel, Herr Sauer. Sie haben ja gesagt, früher haben die immer gesagt, guck nicht so viel Terminator, Frank. Jetzt haben wir einerseits den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und wir haben aber auch diese, ich sag mal, ChatGPT-KI-Welle-Beschleunigung an, was da alles tut. Was glauben Sie denn, was von beiden hat denn vielleicht mehr dafür gesorgt, dass dieses Thema gerade so wichtig geworden ist und so sehr aufgekommen ist? Ging es um die potenziell einfachere technische Entwicklung oder doch eher um die geopolitische Bedrohungslage?
Die Beschleunigung mit Blick auf das, was ich beschrieben habe, nämlich diese Nutzung von diesen neuen Technologien, um die Killchain zu beschleunigen und schneller Bekämpfungsvorgänge durchzuführen, unbemannte Systeme in Massen einzusetzen. Also wir reden ja jetzt hier gerade bei diesem Bereich kleine, unbemannte Systeme, Quadcopter-Drohnen auf dem Gefechtsfeld von 2-stelligen Millionenzahlen jedes Jahr auf dem Gefechtsfeld in der Ukraine. Also die werden im Grunde verballert wie Munition. Die wesentliche Beschleunigung an dieser Stelle ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine gewesen. Und auch das, Stichwort Vorausschau, hatte sich abgezeichnet. Also wenn Sie in die 10er Jahre zurückgehen und in die Fachliteratur reingucken, haben Leute wie ich geschrieben, ab dem Punkt, wo wir keine allgemein geltenden verbindlichen Regeln für die Staatengemeinschaft haben und wir kriegen irgendwo einen zwischenstaatlichen Krieg mit technologisch fähigen staatlichen Akteuren, wird das durch die Decke gehen. Und genauso ist es gekommen. Ja? Also ich erkläre auch nochmal vielleicht, warum das so wichtig ist. Die elektronische Kampfführung auf dem Gefechtsfeld in der Ukraine, sprich das Jammen, ja, die Störsender sind so stark, sie können da zum Teil nichts mehr fernsteuern. Und deswegen setzt man eben drauf, dass diese Waffensysteme dann diese ausgewählten Ziele am Ende selber anfliegen und eigenständig bekämpfen, ohne dass sie noch ferngesteuert werden. Und das hat einen wahnsinnigen katalytischen Effekt auf diese ganze Entwicklung gehabt. Und ich würde sagen, das wiederum als Prozess beschleunigt sich jetzt noch zunehmend dadurch, dass wir gleichzeitig eben diese enorme Entwicklung haben beim Bereich der Frontier-Modelle, die natürlich alle sofort auch militärisch umgenutzt werden. Ja, das haben wir ja mitbekommen, Anthropic in den USA, der Streit mit Hexeth und dem Pentagon etc. Und all diese Dinge, die wir hören, wie ist es den Amerikanern möglich, 1000 dynamische Ziele pro Tag im Iran zu bekämpfen? Naja, weil sie halt auf diese Modelle setzen, die unfassbar mächtig sind, solche Ziele sehr schnell zu identifizieren, zu klassifizieren und zu verfolgen und dann im Grunde dem Bediener zur Verfügung zu stellen und sagen, willst du das bekämpfen? Sowas hat früher also Stunden, Tage, Wochen gedauert.
Wie sieht Ihrer Meinung nach die Kriegsführung und auch die Verteidigungsführung oder Fähigkeit im Jahr 2050 aus? Also ich meine, wir sind ja jetzt wirklich an so einem Wendepunkt. Jetzt ist da ein Turbo drin. Sie haben gerade erklärt, warum. Es ist Geld da, also es wird Budget freigemacht. Ne, so. Und bis 2050 sind ja schon noch mal irgendwie über 20 Jahre.
Ja, also das ist tatsächlich nicht meine Expertise, weil das ist noch mal ein eigenes Feld. Das ist die sogenannte Zukunftsanalyse. Also ich hatte es ja gesagt, ich höre im Grunde so bei plus 5 Jahren höre ich auf.
Okay, aber dann machen wir das. Dann gehen wir mal an den Rand Ihrer Expertise.
Okay, wir sind an einem Punkt, wo die Hürden für das Nutzen von diesen neuen Technologien im Militär endgültig keine technischen mehr sind. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass es bestimmte organisationssoziologische und ganz kuriose manchmal Erklärungen dafür gibt, warum diese neue Technologie gar nicht genutzt wird, obwohl sie zur Verfügung steht. Ich gebe mal ein Beispiel, was die wenigsten wissen. Ich habe ja gerade gesagt, stellen wir uns mal vor, in dieser Grauzone auf dem Gefechtsfeld in der Ukraine steht ein russischer Panzer. So, der ist komplett eingeigelt, um ihn zu schützen gegen diesen Drohnenbeschuss. Und die Ukraine will den bekämpfen. Und jetzt hatte ich gesagt, diese Waffensysteme, technologisch ist das inzwischen gereift, könnten unter Umständen diesen Panzer erkennen. Und auch wenn dann super viel Störung und so weiter ist und ich mit diesem Ding nicht mehr funken kann, könnten die da reinballern und versuchen, den zu zerstören. Das wird deutlich seltener genutzt, als man es nutzen könnte. Warum? Die Antwort ist erstaunlich. Gamification. Die Brigaden in der Ukraine konkurrieren nämlich in einem internen System um Punkte. Und wer die meisten Punkte hat, bekommt das beste Equipment. Und Punkte bekomme ich, wenn ich nachweise, dass ich bestimmte Ziele erreicht habe, zum Beispiel Kampfpanzer zerstört auf dem Gefechtsfeld. Und dazu brauche ich Videobeweis. Das heißt, die Ukraine geht große Längen, um nachweisen zu können, dass sie von der Hand Ziele bekämpft hat, was sie mit Videobeweis belegen können, bevor sie autonome Systeme verwenden, die das für sie machen könnten, wofür sie aber keine Punkte kriegen, sodass sie schlechteres Equipment kriegen.
Also bräuchten sie eigentlich nur eine zweite Drohne, die hinter der Drohne herfliegt und die erste Drohne filmt und dann hätten wir es, ja?
Das wird sowieso so gemacht. Also diese Spotter-Drohne gibt es sowieso, aber die ist oft auch nicht in der Lage, sozusagen noch Bilder zu liefern. Ja, das heißt, man versucht dann deswegen sozusagen entweder mit massivst gehärteten Drohnen, die x Antennensysteme haben, ständig Frequenzen wechseln und so weiter und so fort. Gleichzeitig noch Relais-Drohnen oder man macht es eben mit diesen Glasfaserkabeln, die man an die Drohne hängt, sodass man gar nicht mehr funken muss. Diese Zielbekämpfung durchzuführen, sodass man sagen kann, definitiv, hier ist der Beweis, Videobeweis, Ziel wurde zerstört, bitte die Punkte gut schreiben, damit wir demnächst geiles Equipment ordern können. Und daran sieht man, der Fortschritt in der Technologie ist nicht der einzige bestimmte Faktor, wie Dinge verwendet werden, sondern es gibt ganz wüste drumherum noch gestrickte Dinge, die ja sehr menschlich sind, sag ich mal, oder auf anderen Anreizstrukturen oder so beruhen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, in 5 Jahren wird es so oder so sein. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, die Dinge werden in 5 Jahren noch schneller ablaufen und potenziell noch tödlicher sein. Das Gefechtsfeld ist extrem tödlich in der Ukraine. Ja? Also so einer Drohne entkommen sie quasi nicht. Artilleriebeschuss ist auch schrecklich, aber die Artilleriegranate fliegt ihnen halt nicht ins Erdloch hinterher und sprengt sie unter der Erde noch in die Luft. Ja? Und das ist das, was wir da sehen. Und das wird weitergehen. Aber wie sich's genau ausspielt, ist einfach nicht vorhersagbar, ne? Weil so viele Faktoren da irgendwie eine kuriose Rolle spielen zum Teil.
Krass. Also wenn beim Podcasten Gamification in Zukunft eine Rolle spielt, verspreche ich, nach dem Interview kriegen wir beide ein richtig gutes Mikrofon. Also ich fand's super spannend. Dr. Frank Sauer forscht an der Universität der Bundeswehr zum Verhältnis von Technologie und Sicherheit, insbesondere zur militärischen Nutzung von künstlicher Intelligenz, Robotik und autonomen Funktionen. Er ist Forschungsleiter des METIS-Instituts für Strategie und Vorausschau. Lassen Sie uns einfach in den nächsten Jahren wieder sprechen und gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt, weil dann können wir ja wieder 5 Jahre in die Zukunft gucken. Herr Dauer, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war wirklich spannend.
So machen wir es. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao.
Ja, wir haben jetzt 3 spannende Perspektiven gehört eigentlich. Zum einen, moderne Verteidigung wird zunehmend Software definiert. Sensoren, Daten, KI und die Vernetzung und unbemannte Systeme greifen zunehmend ineinander. Dann, Defense Tech zeigt auch, wie schnell sich Technologie und Produktion verändern können. Und die Bundeswehrperspektive zeigt natürlich auch, dass entscheidend eben der Schritt vom Prototyp zur breiten Nutzung in der Truppe dann letztlich auch ist. Schließlich erinnert die Wissenschaft daran, dass Geschwindigkeit und Automatisierung natürlich nicht auf Kosten von Verantwortung und menschlicher Kontrolle gehen dürfen.
Ja, also ein spannender Bereich, aber natürlich auch irgendwie ein schwieriger und auch ein Bereich, der immer so ein bisschen mulmiges Gefühl hinterlässt. Ein weniger mulmiges Gefühl hinterlässt mir der Ausblick auf die nächsten 100 Folgen mit dir, Sidonie. Ich freue mich sehr und ich bin sehr gespannt, ob wir in 100 Folgen an diese 100. Folge erinnern und sagen, weißt du noch, damals, da hatten wir ein super spannendes Thema und das hat sich jetzt entwickelt. Und werden wir in den nächsten 100 Folgen wahrscheinlich einfach live miterleben, genau wie die Sache mit der KI damals.
Ja, wir freuen uns, wenn ihr uns die nächsten 100 Folgen als Hörerinnen und Hörer erhalten bleibt. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Sven, auf die nächsten 100 Folgen, oder?
Auf die nächsten 100 und ja, für euch alle bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.